Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der Predigtext zum heutigen Sonntag Oculi in der Passionszeit führt uns eine ferne Zeit zurück, in eine Zeit, die uns fremd ist, in die wir uns nur schwer einfühlen können. Wir begeben uns in die Zeit um 850 vor Christi Geburt. Gleichwohl sind die Geschichten um den Propheten Elia nicht nur spannend, sondern auch lehrreich. Aber hören wir auf das Wort im Alten Testament. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 8. Ich verwende die neue Luther-Übersetzung. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und sie ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Und sprach: Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und legte sich hin und schlief unter dem Ginster, und der Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam ein zweites Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, den Horeb. Liebe Gemeinde, diese spannende Geschichte lässt sich nur im Zusammenhang mit einem größeren Geschehen verstehen. Und dies möchte ich jetzt versuchen. Elia war ein Prophet im Nordreich Israel und wirkte zur Zeit des Königs Ahab, gestorben 852, und seines Nachfolgers. Das Nordreich Israel wandte sich religiös dem syrisch-phönizischen Baalskult zu, fiel also vom jüdischen Gott ab. Wer einen Eindruck von diesem Kult haben möchte, der besuche das Archäologische Museum in Istanbul. Man steigt eine lange Freitreppe zum Eingang hinauf und steht dann unvermittelt vor einer furchteinflößenden, überlebensgroßen Götterstatue, die aus dem phönizischen Raum stammt. Ich gestehe, als ich sie zum ersten Mal sah, bekam ich einen gehörigen Schreck. Gefördert wurde der Abfall von Gott durch die Gattin des Königs, der phönizischen Prinzessin Isabel. Und so sagte der Prophet als Strafe Gottes eine lange Dürre voraus, die dann auch eintrat. Da der König ihn für den Urheber hielt, musste er um sein Leben fürchten und fliehen. Nach seiner Rückkehr kommt es zu einem klassischen Showdown mit den Baalspriestern. Elia sowie die Baalspriester bereiteten ein Stieropfer vor. Die Baalspriester lieferten ein volles Programm ihres Budenzaubers ab, aber nichts passiert. Nachdem Elia hingegen zu Gott gebetet hat, schickte dieser ein Feuer, das das Brandopfer verzehrt. Der Prophet entlarvt also die Baalspriester als Scharlatane. Das Volk erkennt dies und ruft Gott an. Elia nutzt die Situation und lässt alle 450 Baal als Priester mit dem Schwert töten. Als dies der Königin Isabel zu Ohren kommt, ist er erzürnt und droht Elia ein ähnliches Schicksal an. Und hier setzt unsere Geschichte ein. Elia ist also auf der Flucht vor Isabel und ihren Häschern. Ein weiteres Mal muss er um Leib und Leben fürchten. Und er flieht diesmal nicht in das Nachbarland, dort würden ihn die Häscher wohl zu leicht finden, sondern er durchquert das Bruderland Juda bis zur heute sogenannten Wüste Negev. Ein Theologe hat einmal ausgerechnet, die sind über 120 Kilometer, also ungefähr die dreifache Marathonstrecke. Kein Wunder, dass Elia erschöpft zusammenbrach. Er zeigte Symptome für eine, wie man heute sagen würde, Erschöpfungsdepression. Gedanken der Vergeblichkeit und des mangelnden Sinns. Ich zitiere, ich bin nicht besser als meine Väter, bis hin zu Todeswünschen. So nimmt es allen ebenfalls nicht Wunder, dass er erschöpft einschlief. Und da erschien ein Engel und Elia fand geröstetes Brot und Wasser. Nachdem er gegessen und getrunken hat, schlief er wieder ein. Der Engel weckt ihn ein zweites Mal und schickt ihn auf einen 40 Tage langen Weg. Wir erinnern uns, die Zahl 40 hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. Das Volk Israel wanderte nach der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten 40 Jahre durch die Wüste. Als Mose am Berg Sinai die 10 Gebote empfing, blieb er 40 Tage oben. Und auch im Neuen Testament ist die Zahl 40 bedeutsam. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste, um sich über seinen Auftrag klar zu werden. Wir sehen also, eine Wanderung von 40 Tagen steht für eine Begegnung mit Gott, aber auch eine Begegnung mit sich selber. Und Elia wanderte zum Berg Horeb. Trotz aller Bemühungen ist es den Theologen nicht gelungen, ihn auf der Landkarte zu finden. Das ist vielleicht auch Absicht des Autors. Denn Horeb lässt sich am besten mit Einöde übersetzen. Und Elia hat dort eine Gottesbegegnung. Es ist wohl Absicht, dass Elia hierfür in eine scheinbar gottverlassene Gegend geschickt wird. Man begegnet Gott nur, wenn man nicht von Äußerlichkeiten abgelenkt wird oder sich nicht ablenken kann. Wenn man völlig konzentriert sich auf diese Begegnung einlässt. Und so erlebt Elia Gott. Im Text lesen wir, und siehe, der Herr ging vorüber. Und es erschien nacheinander ein Sturmwind, ein Erdbeben und ein Feuer. Aber in diesen drei Naturerscheinungen war der Herr nicht. Wir sehen, die Zeit der Naturgötter ist endgültig vorbei. Denn wie es im Text heißt, Sie können es im Vers 12 nachlesen, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und hier war Gott zu finden. Schön ist auch die Übersetzung nach Buber und Rosenzweig aus der hebräischen Bibel. Eine Stimme verschwebenden Schweigens. Elia bekommt seine letzten Aufträge. Er verkündet seinen Widersachern den Tod, salbt zwei Könige und rekrutiert seine Nachfolger. Schlussendlich wird er mit einem feurigen Wagen in den Himmel entrückt. Im Übrigen ein Grund dafür, dass in früheren Zeiten die funkensprühende Dampflokomotive häufig als feuriger Elias bezeichnet wurde. So auch bei der bis 1913 in Darmstadt verkehrenden Dampfstraßenbahn nach Eberstadt. Liebe Gemeinde, konzentrieren wir uns auf ein zentrales Motiv unseres Textes. Die Speisung des Elia. Wir erinnern uns, als der Prophet erschöpft und mit Todessehnsucht zusammenbrach, weckte ihn ein Engel und er sah einen Krug mit Wasser und geröstetes Brot. Nun gibt es nichts Köstlicheres als frisches Wasser, wenn man großen Durst hat. Und wenn der Körper durch Anstrengung viel Wasser verloren hat, ist Mineralwasser das beste Mittel, um den Wasserhaushalt wieder auszugleichen. Das geröstete Brot müssen wir uns als eine Art Zwieback vorstellen. Das ist, wenn man Wasser zum Nachspülen hat, leichter zu transportieren und länger haltbar. Bei einer meiner Reisen in der Türkei traf ich in einer einsamen Gegend in Zentralanatolien an einer Quelle einen Wanderer, der dort seine Wasserflasche auffüllte und einen Sack mit Brotstückchen dabei hatte. Und ich wurde unvermittelt an Elia erinnert. Der Prophet erhält also nur das allereinfachste Lebensmittel, aber im wahrsten Sinne des Wortes ein Lebensmittel, ein Überlebensmittel. Er kann keinen Luxus erwarten, bekommt auch keinen gedeckten Tisch vorgesetzt. Nur das, was er zur Erfüllung seines Auftrages braucht. Und nicht mehr. Und noch etwas. Den Weg muss der Prophet Elia selber gehen. Diese Mühe nimmt ihm Gott nicht ab. Und wer von uns lange Wanderungen zurückgelegt hat, weiß, was es bedeutet. Elia wandert 40 Tage und Nächte durch die Wüste oder die Einöde. Das ist schon qualvoll. Aber durch die Stärkung Gottes mit Hilfe eines Engels hat er genug Kraft für diese Aufgabe. Aber auch hier muss der Mensch den Auftrag Gottes selber erfüllen. Wir sehen, die Geschichte ist kein billiges Trostpflaster in bedrängten Situationen. Sondern ein Freund, der Theologie studiert hat, diese Geschichte abschätzig mir gegenüber benannt. Er benannte sie als Allzweckwaffe von Pfarrern, um Menschen in Notlagen etwas anzubieten, wenn ihnen nichts Besseres einfällt. Nun gut, dazu dient diese Geschichte auch. Aber nicht nur. Denn jeder, der meint, dass Gott ihn an seinen Haaren aus dem Sumpf zieht, hat sich getäuscht. Die Hilfe Gottes besteht darin, dass man genug Kraft hat, sich selbst zu helfen und seinen Weg oder Auftrag fortzusetzen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Oder, wie es der Theologe Johann Albrecht Bengel im 18. Jahrhundert ausgedrückt hat, Gott hilft uns nicht immer an dem Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Und genau dies hat Elia erfahren. Wie jeder Prophet litt er unter seinem Auftrag. Aber als er an seinem Tiefpunkt angelangt war, stand ihm Gott bei. Denken wir daran, wenn es uns schlecht geht. Und denken wir in der Passionszeit auch gerade an Jesu Leiden und Sterben. Dazu lädt uns das nachfolgende Lied ein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.